Also was ich in der Selbstständigkeit lernen musste, ist deinen eigenen Wert zu behaupten. Du wirst gerade im Medienbereich immer gerne für ein Apfel und ein Ei eingekauft. Und die Wahrheit ist, niemand wird deinen Wert erkennen, wenn du den nicht selber klar machst. Das heißt, du musst klar für dich sagen, das und das bin ich wert, das und das kann ich leisten und das fordere ich auch.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Career to Go, dem Podcast, der euch spannende Einblicke in die unterschiedlichsten Berufe bietet. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. Heute geht es um einen Job, der oft idealisiert wird, gleichzeitig aber auch voller Herausforderungen steckt: die Arbeit als Journalist. Ich freue mich, einen erfahrenen freien Journalisten bei mir zu haben, der uns einen ehrlichen und realistischen Einblick in die Welt des Journalismus geben wird. Ich möchte seinen Arbeitsalltag kennenlernen, möchte erfahren, wie spannende Geschichten entstehen, welche Herausforderungen die Branche mit sich bringt und wie sich der Journalismus durch Digitalisierung und soziale Medien verändert hat. Herzlich willkommen, Lukas Weil.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir ins Interview starten, würde ich dich ganz gerne als Person ein bisschen näher kennenlernen und das mit unserer Rubrik zum Kennenlernen, die Fantastischen Vier. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wunderbar. Good Old Memories. Was wolltest du als Kind werden?
Schriftsteller.
Bist ja nicht so weit von abgewichen, deshalb...
Nö, Buch habe ich bisher noch nicht geschrieben, aber es kann ja noch kommen.
Talent Show. Was ist dein größtes Talent?
Geschichten erzählen, glaube ich.
Role Model. Hast du ein Vorbild oder ein Ideal, das dir zur Orientierung dient?
Nee, ich hatte tatsächlich nie Vorbilder, wirklich nee.
PlayStation. Welches ist dein Lieblingsspiel? Es muss auch nicht auf der PlayStation sein, es darf auch analog sein.
Tatsächlich auf der PlayStation ist es The Last of Us, weil das ein ganz großartiges Spiel ist mit einer tollen Geschichte, die jetzt auch verfilmt wurde als Serie.
Mhm.
Und ansonsten, ich spiele ganz gern Schach. Ich weiß nicht, ob das zählt.
Es zählt. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir einen kleinen Einblick in dein Privatleben bekommen und können jetzt einen Deep Dive in deinen Job machen. Skizziere mir doch mal bitte deine akademische Laufbahn. Wie bist du denn Journalist geworden?
Also ich habe nicht Journalismus studiert. Das gibt es ja auch als Studienfach oder Medienwissenschaften. Tatsächlich wurde mir aber geraten, wenn man wirklich im Journalismus fundiert arbeiten will, ist es viel ratsamer, ein Fach zu studieren. Also habe ich Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Zunächst in München an der LMU. Meinen Bachelor gemacht. Währenddessen habe ich auch schon Praktika gemacht beim ZDF und bei Pro7 und bin dann an die Uni Tübingen gewechselt und habe dort meinen Master in Geschichtswissenschaften gemacht mit Stationen in Paris. Da habe ich meine Masterarbeit geschrieben.
Mhm.
Und währenddessen habe ich auch wieder viel Praktika gemacht. In Brüssel war ich im Europäischen Parlament und in Hamburg bei der Markus-Lanz-Redaktion.
Mhm. Und würdest du alles genau so wieder machen? Weil ich höre viel Praktika raus. Klar sind praktische Erfahrungen wichtig. Nun arbeitet man ja aber auch nicht gerne schlecht oder unbezahlt. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Also unbezahlt ist eine sehr richtige Beschreibung dessen. Ich erinnere mich, dass ich beim ZDF, glaube ich, 1,60 Euro Essensmarken bekommen habe für die Kantine. Das war, glaube ich, meine Bezahlung. Und das war auch, ich glaube, inzwischen wurde es geändert, aber es war lange Zeit so, haben sich auch viele drüber beklagt, dass du bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei einer Hospitanz, so nennt man das nicht Praktikum, nicht bezahlt wirst. Und gerade in einer Großstadt wie München, wo die Preise ja horrend sind, auch Miete und so weiter, hätte man das nicht. Also es ist sehr, sehr mühsam. Ich komme noch aus einer Zeit, wo das unablässig war. Also du musstest zu meiner Zeit noch Praktika machen, um da reinzukommen, um eine Chance darauf zu bekommen, wirklich in diesem Beruf zu arbeiten. Mhm. Ich weiß, dass es inzwischen leichter geworden ist, auch wegen dem Fachkräftemangel und weil eben junge Leute auch gesucht werden.
Mhm.
Aber ich musste diese Praktika damals machen und mir haben sie sehr geholfen. Und ich finde auch ehrlich gesagt, ich habe das als eine Chance begriffen, sehr viele Dinge zu sehen. Ich habe auch neben dem Studium mich engagiert in Vereinen, ich habe einen Kurzfilm gedreht, ein Drehbuch geschrieben dafür und solche Geschichten gemacht. Einfach, weil es dir die Möglichkeit gibt, dich auszuprobieren.
Mhm.
Und ich persönlich finde das sehr gut. Also für mich war ein Studium auch eine Zeit, wo man sich noch ausprobieren kann.
Gibt es eine Station auf deinem Weg, die dich besonders geprägt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also im Guten wie im Schlechten gab es Stationen. Also wirklich am prägendsten war wahrscheinlich das Praktikum bei Markus Lanz in der Redaktion. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes, spannendes Praktikum. Also ich kann es auch immer noch jedem empfehlen, weil du dort einfach wahnsinnig viel erlebst. Und für mich war es, ich erinnere mich noch in der ersten Woche, wo ich dort war, bin ich freitags nach Hause gekommen und direkt eingeschlafen, weil diese ganzen Eindrücke, die ich dort gesammelt hatte, das war so viel und überwältigend. Aber es war auch für mich der Moment, in dem ich dann auch gemerkt habe, das möchte ich weiterhin machen. Das ist das, was ich tun will. Das finde ich spannend, das finde ich sinnvoll. Auch die Art und Weise, wie da rangegangen wird, das war nicht so, ich sag mal, klassisch bürokratisch nach dem Motto, jetzt bist du hier 5 Wochen, dann darfst du mal was machen, sondern du wurdest von Anfang an einbezogen und durftest alles ausprobieren. Und das war genau das, was mir geholfen hat am Ende.
Mhm. Und ja, dann auch in dem Sinne geprägt, dass du ja auch heute überwiegend fürs Fernsehen arbeitest, richtig?
Ja, also es hat sich ein bisschen verändert. Ich habe angefangen beim Fernsehen, inzwischen schreibe ich auch viel, mache auch Podcasts. Also ich habe mich breiter aufgestellt, aber meine klassische Ausbildung ist Fernsehjournalist, ja.
Mhm. Und wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Gibt es einen typischen Arbeitsalltag, den du uns mal so skizzieren kannst, sodass man zumindest einen Einblick bekommen kann, womit du dich den ganzen Tag so beschäftigst?
Also grundsätzlich ist es so, dass mein Job erfordert, dass ich sehr viel lese und gut informiert bin. Das heißt, ich wache auf und lese Newsletter, Spiegel, Zeit, alles Mögliche. Ich höre sehr viel Podcasts. Andere Kollegen hören viel Deutschlandfunk. Im Prinzip ist es unablässig, dass ich sehr viel Informationen sammle, weil ich nachher Entscheidungen treffen muss, die darauf fußen.
Mhm.
Wenn ich in der Redaktion eingebettet bin, was die meiste Zeit der Fall ist, dann gibt es Redaktionskonferenzen, meistens so gegen 9.30 Uhr, 10 Uhr ungefähr. Und da wird erwartet, dass ich informiert bin. Das heißt, zu dem Zeitpunkt muss ich schon wissen, was gerade passiert, was gerade abgeht. Und in diesen Redaktionskonferenzen muss ich in der Lage sein, mitzudiskutieren, was auch ehrlich gesagt mit das Spannendste an meinem Job ist, weil du dann die Themen triffst. Also du diskutierst mit anderen Kollegen und dann wird entschieden, was machen wir denn in unserer Sendung. Dann geht es darum, beispielsweise Gäste anfragen, nochmal recherchieren, Vorgespräche führen, Informationen zusammentragen für die Moderatoren, auch Einspieler produzieren, ist auch Teil meines Jobs. Das heißt, auch manchmal drehen, manchmal schneiden, solche Geschichten.
Mhm.
Und ansonsten, wenn ich nicht Teil von der Redaktion bin im Fernsehen, dann schreibe ich freiberuflich. Das bedeutet dann hinsetzen, lesen, schreiben. Ja. Und das den Tag über. Als Freiberufler ist der große Vorteil, dass du es dir selber einteilen kannst.
Mhm.
Das heißt, ich kann das dann machen, wenn ich es für richtig halte, schreiben. Teilweise eher abends, weil ich tagsüber nicht so richtig die Konzentration schaffe, aufzubringen. Und einfach so viel passiert die ganze Zeit.
Du sprichst gerade ja den Vorteil an, dass du es dir ausruhen kannst und frei einteilen kannst. Wie gehst du mit der Herausforderung um, halt auch diese Unsicherheit mitzuhaben? Also wenn du bist schon eine Weile in dem Beruf tätig, du hast, glaube ich, kein Problem, da auch Aufträge zu bekommen, aber es war ja wahrscheinlich auch nicht immer so. Wie gehst du damit um?
Na, ich muss mal rechnen, ich glaube 5 Jahre festangestellt, wenn ich es richtig weiß. Und in der Zeit habe ich natürlich die Kontakte gesammelt und das Wissen, das mir heute hilft. Also direkt nach der Ausbildung in die Freiberuflichkeit zu starten, finde ich schwieriger, weil du natürlich erstmal wissen musst, wie es funktioniert, wie der Job funktioniert, welche Kontakte du brauchst. In dem Sinne war es für mich förderlich, dass ich in diesen 5 Jahren sehr viel kennengelernt habe und ich in vielen verschiedenen Redaktionen tätig war. Und seitdem habe ich die Kontakte, das stimmt. Deswegen ist meine Auftragslage auch sehr gut. Im Gegenteil, ich muss eher Sachen absagen inzwischen. Und dann ist eben die Frage, was? Es ist dann aber trotzdem so, dass es einfach Zeiten gibt, wo du nicht weißt, was du in 3 oder 4 Wochen machst. Also gerade Ende des Jahres ist es oft so, dass die TV-Produktionen nur bis zum Ende von der Staffel Verträge haben oder du eben nur einen Vertrag hast bis zum Ende des Jahres. Das heißt, manchmal weiß ich nicht, wo ich im Januar arbeite.
Mhm.
Und diese Unsicherheit auszuhalten, das ist schwierig. Das muss man können. Das ist auch, da bin ich auch nicht vorgefeit, dann so eine Existenzangst zu entwickeln, auch wenn es bei mir recht gut läuft. Aber das muss man abkönnen, auf jeden Fall.
Mit welchen Themenbereichen beschäftigst du dich und wie entscheidest du, worüber du schreiben willst? Also besonders eben, ja, wenn du eben nicht fürs TV arbeitest, weil dann ist es ja ein bisschen klarer, aber ja, wie entscheidest du?
Aber auch im TV ist es nicht immer klar.
Mhm.
Also es ist tatsächlich so, ich werde für viele verschiedene Produktionen angefragt. Ich habe auch schon, sag mal, eher buntere Themen gemacht. Ich habe bei Markus Lanz angefangen zu einer Zeit, da war noch Dschungelkönige in der Runde. Und als ich gegangen bin, war dann schon der Punkt, wo es eigentlich nur noch Politik war. Das heißt, ich habe schon sehr viel verschiedene Sachen dort erlebt, was ich als großen Segen empfinde, weil du eben sehr unterschiedliche Menschen kennenlernst. Ich habe mit Holocaust-Überlebenden gesprochen, die fast 100 Jahre alt sind. Ich habe wirklich sehr, sehr spannende Geschichten erlebt. wie ich das aussuche. Also meine Expertise liegt in der Politik. Also deswegen Politikjournalismus ist letztlich das, womit ich mein Geld verdiene, weil das auch nicht jeder kann, um es mal klar zu sagen. Also diese Spezialisierung, Politik-Talk zu können, das hilft mir sehr, weil das eine sehr, da muss man ziemlich viel Grundwissen mitbringen, um da überhaupt arbeiten zu können. Dazu kommt, dass ich ja studierter Historiker bin. Das heißt, ich habe jetzt auch für den Spiegel zum Beispiel eine Spiegelgeschichte über historische Themen geschrieben. Für mich persönlich habe ich die Familienthemen und Psychologie, Partnerschaft entdeckt, weil es in meinem persönlichen Leben einfach eine Rolle gespielt hat. Und über die Schiene habe ich mich dann da weiterqualifiziert, würde ich jetzt mal sagen, mit einem bestimmten Interesse auch für Zeit Online oder Stern über Familienthemen zu schreiben. Mhm. Generell gilt bei mir aber, dass ich über solche Themen schreibe, die mich einfach selbst interessieren, weil ich glaube, das eigene Interesse ist der beste Katalysator, um andere Menschen für die Themen zu interessieren, die einen selbst unter den Nägeln brennen.
Wie gehst du mit Druck um, wenn Deadlines anstehen oder ja knapp werden oder ein Thema unerwartet kompliziert wird, sich die politische Lage von einem aufs andere ändert und du reagieren musst?
Also ich bin in diesen Job gestartet in der Redaktion, die sehr stressig sein kann, weil wenn du dreimal die Woche eine Sendung produzierst, die immer tagesaktuell sein möchte, dann kannst du dir vorstellen, wie das in diesen Zeiten abläuft. Da musst du Druck abkönnen, du musst Stress aushalten können. Seitdem versuche ich aber auch, es war eine nicht ganz einfache Schule, seitdem versuche ich aber auch mehr vorzuarbeiten. Also mein Ziel ist es, Druck gar nicht aufkommen zu lassen, indem ich sehr viel steuere. Ich organisiere mich sehr gut, ich versuche frühzeitig schon Sachen zu schreiben. Ich bin keiner, der den Druck braucht, um abzugeben. Das heißt, ich fange direkt an, wenn ich was spannend finde oder wenn ich einen Auftrag bekomme, fange ich direkt an, damit das zu erarbeiten. Mhm. Und dann versuche ich zeitintensive Sachen oder Sachen, die eine bestimmte Deadline erfordern, so zu mischen mit Jobs, die eben keine bestimmte Deadline erfordern. Mhm. Dass ich dann, wenn ich Zeit habe, eben die Jobs mache, die ich machen kann, wann immer ich möchte und die Jobs, die eben sehr getimed sein müssen, wann anders. Klappt mal besser, mal schlechter, aber im Prinzip gute Organisation hilft dabei. Und ansonsten ist mein Credo, wenn es schnell gehen muss, lass dir Zeit. Das heißt, bloß nicht hektisch werden.
Das ist ein sehr gutes Credo, das man nicht nur in der Arbeitswelt anwenden kann und sollte, sondern vielleicht sogar auch im Privatleben erstmal durchatmen, bevor der Stress einen überwältigt. Wir hatten es gerade schon einmal ganz kurz, die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit. Können wir da nochmal ein bisschen reingehen? Wie nimmst du das wahr? Ja, Vorteile, Nachteile, auch was vielleicht so existenzielle Sachen angehen, Bezahlung. Gib uns da mal einen Einblick.
Also was ich in der Selbstständigkeit lernen musste, ist deinen eigenen Wert zu behaupten. Du wirst gerade im Medienbereich immer gerne für ein Apfel und ein Ei eingekauft. Und die Wahrheit ist, niemand wird deinen Wert erkennen, wenn du den nicht selber klar machst. Das heißt, du musst klar für dich sagen, das und das bin ich wert, das und das kann ich leisten und das fordere ich auch. Und das war für mich eine Entwicklung, das zu verstehen. Und das ist eine Entwicklung für alle, die ich kenne, die frei arbeiten, Freelancer sind. Hm. Das ist nicht so ganz leicht, dann musst du auch bereit sein, überdurchschnittlich Leistung zu bringen, um das klar zu sagen. Wenn du weißt, du bist jemand, der vielleicht nicht so gut strukturiert ist oder der dann auch mal Durchhänger hat, dann würde ich es nicht empfehlen, sondern dann ist eine Festanstellung definitiv besser. Mhm. Wenn du sehr gut organisiert bist und sehr leistungsorientiert, dann kannst du in der freien Beruflichkeit deutlich mehr verdienen. Mhm. Also ich kann das klar sagen, ich verdiene jetzt so, wie ich arbeite. Ich arbeite auch sehr viel, also auch im Urlaub und so weiter. Aber ich verdiene jetzt locker das Doppelte von dem wie in der Festanstellung. Und das ist schon krass.
Mhm. Ja.
Das ist dann eher so eine Frage, brauche ich überhaupt so viel Geld? Will ich vielleicht woanders reduzieren? Das versuche ich gerade für mich eher so einzupegeln, dass ich sage, ich möchte lieber weniger arbeiten und dafür qualitativ besser arbeiten. Das heißt, mich mehr fokussieren, mehr die Dinge machen, die mich interessieren, anstatt so viel anzunehmen, um das mal klar zu sagen. Aber es ist auch ein bisschen privilegiert. Also ich weiß auch, es gibt genug freie Journalisten, die kämpfen ums Überleben, weil du im schreibenden Journalismus gerade wirklich sehr leidest unter dem Strukturwandel. Und das ist jetzt nicht der Regelfall. Also ich glaube, die meisten Journalisten, die frei arbeiten, wollen das eigentlich nicht, würden gerne in die Festanstellung, kriegen aber keine Anstellung mehr. Mhm. So. Und ich habe es mir ausgesucht, weil es für mich tatsächlich vorteilhafter ist.
Ja, du sprichst gerade den Strukturwandel an. Wie hat sich denn dein Beruf in den letzten Jahren verändert, auch wenn wir die Digitalisierung mit betrachten, soziale Medien, KI, wie nimmst du das wahr?
Also bei mir persönlich und in meinem Umfeld ist KI eher ein Vorteil gewesen, weil es viele Dinge erleichtert hat. Also ich kann das klar ein Beispiel nennen, Transkription von Interviews. Du kannst inzwischen das der KI geben, dann macht die dir dann ein Transkript von Sachen. Gerade beim Schneiden von Matzen ist es so, also von Einspielern, dass wir das inzwischen natürlich alles mit Text transkribieren lassen können und dann eben sehr gut zusammenbasteln. Ich arbeite für eine recht junge Produktionsfirma, die da sehr aktiv mitarbeitet mit KI-Tools und dort ist es ein wirklicher Segen, weil es sehr viel hilft. Es ist in meinem Beruf bisher noch nicht so, dass es uns ersetzen kann. Mhm. Ich hatte Chefs, die Witze drüber gemacht haben, dass wir eines Tages von Alexa ersetzt werden. Also einfach ganz viele Alexas, die im Prinzip die Antworten geben auf die Fragen, die da sind. Das ist nicht der Fall und ich glaube auch, das wird so schnell nicht kommen, weil mein Job zu komplex ist für eine KI. Also du musst dann doch sehr genau dich mit Themen auskennen. Da kannst du selbst, wenn du sehr gut promptest, bei ChatGPT noch nicht die Antworten rauskriegen, die du möchtest. Und das ist einfach nicht immer zuverlässig von den Quellen her. Mhm. Und es ist auch so, dass diese Einschätzung dessen, was Menschen sehen wollen oder was Menschen, wie Menschen es sehen wollen, das kann eine KI aktuell nicht treffen, sondern das ist eine Entscheidung, die Menschen treffen müssen. Mhm. Deswegen ist auch unser Job nur zu einem gewissen Grad datengetrieben. Wir können uns auf gewisse Daten berufen, wir können sagen, wir haben eine Quote, ungefähr was die Leute, wie viele einschalten. Wir können online gucken, wie viele Klickzahlen zu welchem Thema abgerufen werden, was gerade die Medien bringen. Aber am Ende des Tages ist die Auswertung dessen, welches Thema man setzt und wie, doch eine menschliche Entscheidung. Und die hängt davon ab, was Menschen denken und Menschen fühlen.
Weil es ja auch, genau, eben für Menschen gemacht ist. Und das, ich glaube nicht, dass das so schnell obsolet werden wird, dass wir Inhalte von der KI haben wollen. Das bleibt uns hoffentlich noch eine Weile erspart. Was würdest du dir dennoch in Zukunft wünschen für den Journalismus, um auch für kommende Generationen, ja, da dass es ein spannendes Arbeitsfeld bleibt? Vielleicht auch besonders, wenn wir uns die Debattenkultur angucken. Also irgendwie jeder Inhalt wird schnell zerrissen und besprochen. Was sind da so deine Gedanken dazu?
Also womit wir alle zu tun haben, ist natürlich der Unterschied, dass Leute weniger Journalismus lesen, sondern sich viel mehr auf Social Media informieren. Und auf Social Media finden journalistische Inhalte neben allen anderen Inhalten statt, die dort stattfinden. Also du hast da einen Influencer, der spricht über, weiß ich nicht, Trash-TV und das soll dann gleichgewichtet sein mit einem sehr recherchierten Artikel, mit dem sich Leute sehr lange befasst haben, der juristisch geprüft ist und so weiter. Und das ist ein Problem, das uns gesellschaftlich angeht. Also da geht es mir weniger um meinen Job. Ich glaube, dass mein Job so schnell nicht ersetzt wird. Aber gesellschaftlich gesehen finde ich es ein Problem, dass wir Nachrichten eigentlich inzwischen größtenteils über Social Media konsumieren, weil dort sehr viel verschwimmt. Und gerade was die Debattenkultur angeht, das ist dann halt eben schwarz-weiß. Die Algorithmen, die bevorzugen sehr scharfe Meinungen, kontroverse Meinungen. Mhm. Und diese Grautöne gehen dort verloren. Plus Journalismus wird einfach irgendwann nicht mehr finanzierbar werden. Mhm. Also richtiger, guter Journalismus ist kompliziert, der kostet Geld und dieses Geld kommt eben nicht über Social Media rein. Mhm. Also die Redaktionen müssen gucken, wo sie ihr Geld herbekommen und das ist, glaube ich, eine Frage, die in der Zukunft eine große Rolle spielen wird, wie wir Qualitätsjournalismus finanzieren. Da gibt es verschiedene Modelle, die gibt es ja auch jetzt schon. Es gibt Vereine und Stiftungen, die versuchen, das zu finanzieren. Ich weiß es nicht so richtig. Ich persönlich bin ein Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch wenn ich nicht alles davon gut finde. Da gibt es sicherlich auch Aspekte, die nicht optimal sind. Aber im Großen und Ganzen ist es schon gut, dass wir in Deutschland im Vergleich zu den USA eben dieses Modell haben und damit auch unabhängige Berichterstattung bisher gewährleistet bekommen.
Meine Frage war, was würdest du dir wünschen für den Journalismus, um darin auch weiter gerne arbeiten zu können?
Ja. Ich glaube,
da bist du wie der eine oder andere Politiker aus dem Weg gegangen, hast du dir abgeguckt. Vielleicht hast du doch noch ein bisschen einen positiveren Twist.
Also für mich persönlich mehr Zeit für gute Themen, mehr Bereitwilligkeit, auch mal sperrige Sachen anzunehmen. Generell von der Leserschaft, sich mehr damit auseinanderzusetzen, mit Meinungen, die nicht der eigenen entspricht. Mhm. Mein Eindruck ist, egal welches Thema du hast, sei es der Ukraine-Krieg, sei es Israel, Gaza, sei es Feminismus, dass du in Deutschland sehr stark diese Blasen hast und Menschen sich nicht mehr mit Andersdenkenden auseinandersetzen. Ich habe für Stern TV zum Beispiel zu Sozialreportagen recherchiert und bin dann auch mal in Plattenbausiedlungen gefahren, habe mit Leuten gesprochen, die im Bürgergeld sind. Also Leute, die du als Akademiker oftmals nicht kennenlernst. Und diese andere Welt kennenzulernen und zu verstehen, das sind auch Menschen, die in Deutschland leben, die auch Sorgen und Nöte haben, die völlig normal und legitim sind, hat mir sehr gut getan. Und ich glaube, das würde vielen Leuten in Deutschland gut tun, wenn sie sich mehr mit Andersdenkenden auseinandersetzen würden.
Mhm. Ja, ein super guter Appell. Vielen Dank. Vielleicht hast du am Schluss noch neben diesem Appell einen Ratschlag für Studierende, die eben einen ähnlichen Karriereweg anstreben.
Also zunächst mal, wenn ihr das macht, dann müsst ihr euch sicher sein, dass ihr es machen wollt. Das ist kein Karriereweg, den man so nebenher macht. Es ist nicht bequem, es ist nicht einfach. Es ist nichts, was man nebenher macht, wie gesagt. Also wenn ihr Geld verdienen wollt, müsst ihr euch was anderes suchen. Wenn ihr eine gute Work-Life-Balance wollt, müsst ihr euch was anderes suchen. Das kommt alles nicht automatisch. Wenn ihr bereit seid, auch mal outside of the box zu denken, wenn ihr auch mal extra Wege in Kauf nehmt und wenn ihr davon überzeugt seid, dass ihr das machen wollt und dafür brennt, dann kann ich euch nur empfehlen, es zu tun, denn es ist sehr bereichernd und man lernt unglaublich viel. Gerade als Berufseinsteiger ist es ein toller Job, weil du unglaublich viel lernst. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass man dafür einen Preis zahlt. Wenn man das möchte, dann go for it. Aber nicht mit einer halben Arschbacke, sondern wirklich.
Also dein Ratschlag ist dementsprechend, wenn du es machen willst, dann richtig und Arschbacken zusammenkneifen und durch.
Ja, und jede Möglichkeit und wenn nicht, dann nehmen, die man findet, um reinzukommen. Praktika machen, einfach loslegen, schreiben, versuchen, Artikel an den Mann zu bringen, initiativ sein. Mhm. Ja.
Okay, das ist ein sehr guter Ratschlag. Vielen Dank für diesen Ratschlag und auch für das Interview. Ich glaube, das war sehr hilfreich für unsere ZuhörerInnen und mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne.
Liebe HörerInnen, solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr die natürlich gerne stellen an podcast@studydrive.net. Ich freue mich über eine Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Empfehlt den Podcast gerne weiter und abonniert den Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.